Anadhamadhamma Kunya Vihari Deyadadhamadhamma Kunya Vihari Gopi Dana Vallava Giri Vadadadi Gopi Dana Vallava Giri Vadadadi Yasoda Nandana Prajajana Nandana Yasoda Nandana Prajajana Nandana Jamunati Ravana Shadi Jamunati Ravana Shadi Jayaradha Madhava Kunya Vihari Jayaradha Madhava Kunya Vihari Dana Vallava Giri Vadadadi Gopi Dana Vallava Giri Vadadadi Yasoda Nandana Vrajajana Nandana Yasoda Nandana Vrajajana Nandana Damunati Ravana Shadi Damunati Ravana Shadi Vyaradha Madhava Kunya Vihari Jaya Prabhu Parajaya Prabhu Parajaya Prabhu Parajila Prabhu Parajaya Thank you. jaya karani kai jaya karani kai jaya karani kai jaya karani kai jaya jagannatha jagannatha jaya Baladeva jaya Subhadra
anderen Kuhhirten von Vrindavan geworden bist. Und der du der Lebensquell der Kühe und der Sinne bist. Ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrbietungen. Bitte wiederholt nach mir. O Herr, der du der Sohn Vasudevas, die Freude Devakis und das Kind Nandas bist. Und auch die Freude der anderen Kuhhirten von Vrindavan. Und der du der Lebensquell der Kühe bist. Und der Sinne. Ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrbietungen. Erläuterung. Der Herr, dem man, wie bereits erklärt, durch keine materiellen Fähigkeiten näher kommen kann, erscheint aus seiner unbegrenzten und grundlosen Barmherzigkeit in seiner persönlichen Form auf der Erde, um seinen reinen Geweihten seine besondere Gnade zu erweisen und das Überhandnehmen der Dämonen zu verhindern. Königin Kunti preist vor allem deshalb die Inkarnation, das heißt das Herabkommen Shri Krishnas, vor allen anderen Inkarnationen, weil der Herr in dieser Inkarnation besonders zugänglich ist. In seiner Inkarnation als Rama war er von Kindheit an der Sohn eines Königs, wohingegen er in der Inkarnation als Krishna, obwohl er auch dieses Mal ein Königssohn war, gleich nach seinem Erscheinen die Obhut seiner eigentlichen Eltern, König Vasudev und Königin Devaki, verließ und sich zum Schoß Yashodamais bringen ließ, um die Rolle eines gewöhnlichen Kuhhirtenknaben im gesegneten Brajabhumi zu spielen, das durch seine Kindheitsspiele ewig geheiligt ist. Sri Krishna ist also noch gnadenvoller als Rama. Er war zu Kuntis Bruder Vasudev und dessen Familie zweifellos überaus gütig. Wäre er nicht der Sohn Vasudevas und Devakis geworden, hätte Königin Kunti ihn ja nicht ihren Neffen nennen können und voll elterlicher Zuneigung zu ihm sprechen können. Doch Nanda und Yashoda sind noch gesegneter. Denn sie durften sich an den Kindheitsspielen des Herrn erfreuen, die von größerer Anziehungskraft sind als all seine anderen Spiele. Nichts lässt sich mit seinen Kindheitsspielen, wie er sie in Brajabhumi offenbarte, vergleichen. Sie sind das Urbild seiner ewigen Spiele auf dem ursprünglichen Krishna-Loka, der in der Brahma-Sanghita als Chintamani Dham beschrieben wird. Sri Krishna erschien im Brajabhumi mit all seinen transzendentalen Gefährten und seinem ganzen Reich. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte deshalb, dass niemand so gesegnet sei wie die Bewohner Brajabhumis, und besonders die Kuhhirtenmädchen, die alles zur Zufriedenstellung des Herrn hingaben. Wegen seiner Spiele mit Nanda und Yashoda, seiner Spiele mit den Kuhhirten und vor allem wegen seiner Spiele mit den Kuhhirtenknaben und den Kühen ist er als Govinda bekannt. Shri Krishna als Govinda ist insbesondere den Brahmanas und den Kühen zugetan, wodurch er darauf hinweist, dass der Wohlstand der Menschen hauptsächlich von diesen beiden Dingen abhängt, nämlich der brahmanischen Kultur und dem Schutz der Kühe. Shri Krishna ist niemals zufrieden, wenn diese vernachlässigt werden. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Devashesha Sunyavade Askatyani Chalani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Nityananda Sri Vasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. O Herr, der du der Sohn Vasudevas, die Freude Devakis und das Kind Nandas und der anderen Kuhhirten von Vrindavan geworden bist und der du der Lebensquell der Kühe und der Sinne bist, ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrbietungen. Dies ist ein schöner Vers zur Verherrlichung von Shri Krishna, ein Vers, den man oft hört unter Vaishnavas. Ich kann mich einmal an eine Begebenheit in Rudraprayag erinnern. Wir hatten eine Pilgerreise unternommen und stiegen gerade tropfend und völlig blissvoll aus der Ganga heraus, als wir einen Brahman am Ufer bemerkten, der also als wir Hare Krishna chantend und ein bisschen ernsthaft blissvoll waren oder ernstlich blissvoll waren und sah, wie wir da Krishna chanten und sofort begeistert uns grüßte mit diesem Schlokka Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hier wird Krishna als Vasudeva bezeichnet, der Sohn Vasudevas. Es gibt noch einen anderen Vasudeva mit einem kurzen A. Das ist ein Name Krishnas, der sich darauf bezieht, dass er überall gegenwärtig ist. Und es ist dieser Name, den Parikshit Maharaj zum Abschluss seines irdischen Lilas benutzt. Einmal in einem bestimmten Kontext benutzt, den ich heute euch gerne vor Augen führen möchte. König Parikshit war, wie wir alle wissen, verflucht worden. Es war also eine Arrangierung des Kalis, so wird betont, innerhalb 7 Tagen zu sterben, und er hat sich darauf vorbereitet, indem er am Ufer der Ganga von Shukadev Goswami das Bhagavatam hörend empfing. Zum Abschluss des Bhagavatams, so sagt es Brihadbhagavatamrita, bereitete sich Parikshit Maharaj vor auf sein weggehen von der Welt. Und er sagte dann, er sucht Zuflucht bei Vasudev, dem alldurchdringenden Herrn, der das Bewusstsein eines jeden lenkt. Mit diesem Namen Vasudev bezog sich Parikshit Maharaj auf eine sehr tröstende und inspirierende Tatsache für die Vaishnavas, dass nämlich die Vaishnavas verstehen, dass das Bewusstsein eines jeden von der Überseele, von dem Vasudeva gelenkt wird. Mit anderen Worten, alles was geschieht in unserem Leben, hat einen äußerlichen Sinn und einen inneren Sinn. Der äußerliche Sinn ist so, wie wir es mit den Sinnen wahrnehmen, und der innerliche Sinn ist, wie es Krishna beabsichtigt. Der Devotee weiß, wenn er sich in Situationen befindet, dass hinter allem der unweigerliche Plan Krishna steht. Und selbst wenn es ihm so weit nahe geht, dass er den Körper verlassen muss, wie Parikshit Maharaj, davon überzeugt, dass auch dies eine Arrangierung Krishnas ist. Mit diesem Verständnis bewegt sich der Devotee sofort aus der Dualität, der den Geist der materiellen Menschen bewegt, in den Bereich des Krishna-Bewusstseins hinein, wo alles von einer Ursache kommt, von Krishna. So, hier wird aber Vasudeva genannt. Krishna ist hier als der Sohn Vasudevs bezeichnet worden. So, ja, das ist etwas, was mir so plötzlich einfiel, was ich so einfach so nice fand von der Lektüre des Briha Bhagavatamritas. Ich möchte jetzt gerne auf mein Lieblingsthema im Augenblick zukommen. Wir haben gerade eine Tour beendet, eine sehr schöne Vortragsreise, die in Südfrankreich oder Mittelfrankreich, also in Dole, begann, die dann über das sehr gut besuchte Ferienlager in Summercamp, sagen sie dort, in Kroatien ging. Und da haben wir auch Josef gesehen, der plötzlich auftauchte als Pilger. Und dann sind wir weiter nach Serbien gegangen, in eine große Wüste eigentlich, wo wir ein sehr schönes Radastami-Fest feiern durften. Und in all diesen, sozusagen in dieser Summer-Tour, die jetzt ihren Auslaufer nimmt, habe ich immer wieder ein Thema angesprochen, was ich heute euch noch einmal präsentieren möchte. Nämlich, ich habe es mir hier so notiert in meiner eigenen Sprache, es gibt ein gottförmiges Vakuum im Herzen. Dieses Vakuum ist unbegrenzt groß. Wir gehen in diese Welt herein, um dieses Vakuum zu erfüllen mit Dingen, die nicht Krishna sind, und werden dann unbegrenzt ausbeuterisch. Weil wir müssen ja unbegrenzte Energien da reinsetzen, um zu versuchen, das Unbegrenzte zu erfüllen. Nicht? Es gibt ein gottförmiges Vakuum im Herzen. Krishna gehört da rein, auf den Thron des Herzens, wie es in vielen Schriften erwähnt wird. Und wenn Krishna nicht gegenwärtig ist im Herzen, dann kommen an seiner Stelle diese Wünsche auf, mit denen wir versuchen, das Loch zu füllen. Und während diese materiellen Wünsche an uns arbeiten und wir versuchen, Himmel und Hölle zu genießen, dharmisch und adharmisch, werden wir unbegrenzt ausbeuterisch, weil wir versuchen, ein Loch zu stopfen, was so nicht zu stopfen ist. Wir müssen immer weiter stopfen. Habe ich einen sehr schönen Response gekriegt auf diese Lecture-Tour. Die Devotees haben mich immer wieder gefragt, im persönlichen Gesprächen, Maharaj, wir sind sehr inspiriert durch dieses Thema. Wir haben ja da auch richtig ein Herz gebaut und ein Loch ins Herz gemacht, was dann am Ende der Vortragsserie von Krishna erfüllt wurde, um wirklich den Punkt zu machen, dass die Devotees das wirklich im Geiste halten. Sagt nicht, aber wenn das alles so einfach ist, warum mögen wir denn Krishna nicht? Warum wenden wir uns dann von Krishna ab? Und ich möchte heute dazu Stellung nehmen, denn ich glaube, wir alle spüren, ob wir nun in Zürich wohnen oder in Europa, das gehört auch hier das ist natürlich auch Europa, wo auch immer wir wohnen, wir spüren, natürlich wollen wir Krishna in unser Herz hineintun und nur Krishna dort haben, aber es ist manchmal so schwierig und besonders, wenn die Atmosphäre gestört ist durch Weltpolitik oder ISKCON-Politik, nicht, dann ist es sehr schwierig, Krishna ins Herz reinzubringen. Nicht? Und wir sind wo ist Krishna, fragen wir dann in unserem Leben. Nun, es ist eigentlich nicht schwierig, wenn man den richtigen Weg nimmt. Und ich möchte heute darüber sprechen. Krishna ist ja bereits die Ursache von uns allen. In dem Vishnu Purana, ihr kennt das, wird gesagt, dass Krishna wie das große Feuer ist und wir wie die Funken, die von diesem Feuer herausspringen und weggehen. Wir gehören zu Krishna. Es ist nicht so, dass wir nicht zu Krishna gehören. Nur ist es so, dass diese Beziehung zu Krishna nur auf einer transzendentalen, das heißt auf einer spirituellen Ebene erfahren werden kann. Solange wir bedeckt sind vom Maya und in einem materiellen Körper mit einem materiellen Geist stecken, können wir nicht in diese Beziehung hereinkommen, wie Prabhupada hier sagt. Der Herr, dem man, wie bereits erklärt, durch keine materiellen Fähigkeiten näher kommen kann, erscheint aus seiner unbegrenzten und grundlosen Barmherzigkeit in seiner persönlichen Form auf der Erde, um seinen Reingeweihten seine besondere Gnade zu erweisen. Nicht? Also man kann ihn durch keine materiellen Fähigkeiten näher kommen. Krishna, der Bhakta, das sind wir, die Devotees, und Bhakti, dieser liebevolle, hingebungsvolle Dienst, der anfängt mit Hören über ihn und ihm lobpreisen und ihm Gebete darbringen und so weiter, sind alle auf der transzendentalen Ebene. Und wer denkt, Bhakti mit materiellen Fähigkeiten ausführen zu können, täuscht sich. Es ist nicht so. Es geht nicht so. Deine eigenen Bemühungen, also sich Krishna zu nähern, werden immer unvollkommen bleiben, weil ja das Instrumentarium, was wir im Augenblick haben, unsere materiellen Fähigkeiten und materiellen Gedanken nicht ausreichen, um Krishna näher zu kommen. Ist fast so, als wenn man nur ein Fahrrad hat und man versucht mit dem Fahrrad über den Ozean auf eine Insel zu fahren. Das wird nicht gehen. Ich meine, unter Wasser fahren kann man nicht so lange. Also, deine eigenen Bemühungen werden also niemals ausreichen, weil du ein Maya-Mukta bist im Augenblick, ein von Maya bedeckte Seele. Ein gutes Beispiel für jemanden, der mit eigenen Bemühungen versucht, in einen höheren Bereich einzudringen, ist der so oft zitierte Ekalavya. Ihr wisst, Dronacharya hatte zwei Schüler, natürlich Arjuna und dann eben diesen besagten Ekalavya. Und Arjuna bat Dronacharya die waren beide sehr, sehr gut. Und Arjuna bat nun Dronacharya eines Tages, dass Dronacharya ihm doch seine besondere Gunst geben sollte und ihn zum besten Bogenschützen der Welt machen sollte, denn Arjuna wusste, dass er das einmal brauchte in Krishnas Dienst. Also wir kennen ja die politischen Geschehnisse um die Schlacht von Kurukshetra sehr genau. Nun, Ekalavya verlor, also Dronacharya schickte Ekalavya weg und sagte, Tut mir leid, deine Lehrzeit ist hier beendet. Ich werde Arjuna ausbilden in dieser besonderen Funktion. Und Ekalavya ging nun hin und sagte, das kriege ich schon hin auf andere Art und Weise. Er ging also in den Wald hinein, er baute sich eine Statue von Dronacharya aus Clay auf, die er regelmäßig verehrte, und übte also mit unglaublicher Intensität an seinem Bogenspielen, also Bogenspitzen. Und er wurde sehr, sehr gut. Wir wissen, dass einst die Pandavas auf einer Reise waren, und ich kann mich nicht so ganz genau ans Detail jetzt erinnern. Jedenfalls war da ein Hund, der störend bellte, so viel weiß ich noch. Und plötzlich sahen die Pandavas, wie von irgendwoher ein Pfeilregen kam, der dem Hund wie ein Maulkorb den Mund verschloss, dass er nicht mehr bellen konnte. Das war eine Schützenglanzleistung, wenn ihr so wollt. Das macht mal einer nach. Ich weiß nicht, wer hier Bogenschützen kann. Das war unglaublich gut. Ich dachte, ich bin der Beste. Wer war das? Und sie fanden dann Ekalavya, den Bogenschützen. Und Arjuna ging zu Dronacharya und sagte, was ist das? Hier ist einer, der ist so wunderbar. Sagte, ich weiß nichts von ihm. Sagt, Ekalavya, ja, aber den habe ich doch weggeschickt. Und ging dann hin zu Ekalavya und befragte ihn, wie das kommt, dass er weitergemacht hat und weiter trainiert hat. Und er hörte dann davon, wie Ekalavya durch einen Umweg, durch eigene Bemühungen sich versucht hat, diesen Titel zu besorgen, des besten Bogenschützes. Und Dronacharya stand zu seinem Wort gegenüber Arjuna und sagte dann, das geht leider nicht. So, wir können uns nicht mal durch eine ganz schlaue Bemühung Krishna mit eigenen Fähigkeiten nähern, wie es der Ekalavya tat. Dass nicht mal das geht. Wir brauchen, um uns Krishna zu nähern, wirklich die Barmherzigkeit, die von oben kommt, die Kripa Shakti. Ich weiß, dass das unglaublich schwierig für einen westlichen Geist zu verstehen ist, dieser doch sehr wichtige theologische Punkt in unserer Sampradaya. Und ich weiß auch, dass bin mir auch sehr wohl bewusst über die feinen Diskussionen, die es in diesem Bereich sicherlich gibt, wo wir nämlich Bemühung und Barmherzigkeit auch vergleichen, gegenüberstellen können. Hier möchte ich sehr gerne mich an diesen einfachen Satz, den glaube ich jeder gut nachvollziehen kann, halten. Dem Herrn kann man sich nicht durch materielle Fähigkeiten nähern. Er kommt durch Barmherzigkeit. So, um sich Krishna zu nähern, müssen wir also versuchen, den Weg der Barmherzigkeit zu aufzutun. Den Weg der Barmherzigkeit, der ist uns nur möglich zu gehen, wenn wir uns vorher in den Mantel der Demut kleiden. Wie Sanatana Goswami so schön ausführt, Demut ist ein Äquivalent zu Prema Bhakti, zu Liebe zu Krishna, denn es ist durch diese Demut, wo Prema möglich ist. Hier gibt es ein schönes, dieses Thema Barmherzigkeit und besonders dann bezogen auf die Barmherzigkeit der Devotis und auf die Barmherzigkeit des Gurus, wird sehr schön im Matya Lila erwähnt, wo der Devoti betet. Ich bin so gefallen, dass ich niemals die Gelegenheit bekommen werde, die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen. Dies war meine unbegründete Befürchtung. Also zum Glück, es ist eine unbegründete Befürchtung. Denn es ist möglich, dass selbst jemand, der so gefallen ist wie ich, die höchste Persönlichkeit sehen kann, darf. Ob schon man von den Wellen des Flusses der Zeit fortgetragen wird, kann es vorkommen, dass man das Ufer erreicht. Durch Glück wird man dazu auserwählt, den Ozean der Unwissenheit zu überqueren. Und wenn man dann die Zeit des eigenen materiellen Daseins zur Neigung geht, mag man eine Gelegenheit bekommen, mit rein gottgeweihten Gemeinschaft zu haben. Durch solche Gemeinschaft erwacht die Anziehung zu Krishna. Die Gemeinschaft mit Devotees wird also hier erwähnt als ein Wendepunkt im Leben einer Maya Mukta, einer von Maya bedeckten Seele, ein Wendepunkt, der uns auf den Weg der Barmherzigkeit führt. Wie kommt nun diese Begegnung mit den Devotees zusammen? Bhaktivinoda Thakur, sagt Prabhupada hier in der Erläuterung, fragt, ist solches Bhagya, Glück, auf Zufall oder auf irgendetwas anderes zurückzuführen? In den Schriften heißt es, dass hingebungsvolles Dienen und fromme Handlungen glücksfördernd sind. Fromme Handlungen können nun in drei Kategorien unterteilt werden. Fromme Handlungen, die das schlummernde Krishna-Bewusstsein erwecken, werden Bhakt-Yunmukhi-Sukriti genannt. So, also hier, und dann gibt's noch andere, die Karma erwecken, Sukritis, gute Tätigkeiten, die Karma entwickeln und die Jnana entwickeln. Diese guten Tätigkeiten, die in einem ermöglichen, Bhakti zu entwickeln, zu diesen guten Tätigkeiten bekommt der Devotee Zugang, bekommt die Seele Zugang, wenn er mit Devotees Umgang pflegt. Einfach einen nektarhaften Umgang, der frei von Vergehen und Streit ist. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Nur so können wir aus unserer Maya-Haltung heraus in den Bereich der spirituellen Welt eindringen. Es ist nicht wichtig in der Gemeinschaft mit Devotees, ob man Recht hat oder Unrecht hat. Das ist wichtig in der Gemeinschaft mit Nicht-Devotees. In der Gemeinschaft mit Devotees ist es wichtig, einen liebevollen Austausch zu pflegen, innerhalb dessen sich Krishna manifestieren kann. Und deswegen kleiden sich die Devotees in den Bereich der Demut ein, frei von selbstbestimmten falschen Ego, was immer Recht erobern will in der Welt, koste es, was es wolle. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich sehr gerne machen möchte, um auf dieses rare Geschenk der Bhakti hinzuweisen, nicht? Was also durch spirituelle Dinge, ein spirituelles Herangehen im Leben erreicht werden kann. So, wenn man jetzt Gemeinschaft mit den Devotees hat, dann geht es weiter. Ich lese hier mal vor. O mein Herr, o du unfallbare höchste Person, wenn jemand, der quer durch alle Universen wandert, das sind wir übrigens, Befreiung vom materiellen Dasein erhalten soll, dann wird ihm die Gelegenheit gegeben, Gemeinschaft mit Gottgeweihten zu haben. Wenn er mit Gottgeweihten Gemeinschaft pflegt, erwacht seine Anziehung an dich. Denn du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, das letztliche Ziel der fortgeschrittensten Gottgeweihten und der Herr des Universums. So, Krishnadas Kaviraj Goswami möchte also als erstes etablieren, dass die Gemeinschaft mit Devotees die Möglichkeit ist, um diese verlorene Anziehung zu Krishna wieder zu erwecken. Denn durch die Gemeinschaft mit den Devotees wird etwas in unser Herzen gesetzt, was in einem oft zitierten Shloka im Bhagavatam drin ist. Man entwickelt Anziehung zu Krishna, dann Liebe und dann ekstatische Liebe zu ihm. Das ist der Weg, den wir wohl auch gehen möchten in unserem spirituellen Leben. Nun, nachdem er das gesagt hat, kommt er auf die Rolle des Gurus, der ja eine wichtige Person in der Gemeinschaft der Devotees ist, zu sprechen. Und er spricht von zwei Arten von Gurus, die uns auf unserem spirituellen Weg helfen können. Krishna, zuerst der Chaitya Guru im Herzen und dann der äußere, also der Diksha und Shiksha Guru außerhalb von, also der sollte auch ins Herzen kommen, aber ihr wisst, was ich meine. Ist also, den können wir da sehen in der Welt. Krishna ist als Chaitya Guru im Herzen eines jeden gegenwärtig. Gleichsam als innerer spiritueller Meister, ist also der innere spirituelle Meister. Wenn er einer vom Glück begünstigten, bedingten Seele freundlich gesinnt ist, unterweist er sie. Von innen in der Gestalt der Überseele und von außen in der Gestalt des spirituellen Meisters. Persönlich im hingebungsvollen Dienst, sodass sie Fortschritt machen kann. Und dann weiter. Naivo payantyap. Pachitam kavayastavesha brahma yushapi kritamrita mudasmadanta yontar bahistanu britam ashubam vidunvan acharya chaitya vapusha svagatim vyanakti. O mein Herr, die transzendentalen Dichter und die Kenner der spirituellen Wissenschaft vermögen ihrer Schuldigkeit dir gegenüber nicht umfassend Ausdruck zu verleihen. Also Dichter und die gute Worte gebrauchen können und wirkliche Experten in der spirituellen Wissenschaft können Krishna nicht genug danken, selbst wenn man ihnen das überlange Leben Brahmas gewähren würde. Denn du erscheinst in zwei Gestalten. Äußerlich als der Acharya und im Innern als die Überseele. Um das verkörperte Lebewesen durch deine Anweisung zu erlösen und zu dir zu führen. Ja, so das ist eine gute Erklärung, wie das möglich wird, Krishna wieder ins Herz zu bekommen, durch die Gemeinschaft mit Devotees, nämlich in deren Gemeinschaft die Anziehung zu Krishna wieder erweckt wird und dann durch die Führung der Überseele im Herzen und des spirituellen Meisters. Eigene Bemühungen sind nicht ausreichend. Muss da die Barmherzigkeit erheben und dann uns Augen geben. Die Barmherzigkeit des Herrn gibt dem Devotee auch Augen, die, mit denen er mehr sehen kann als die Augen der Sinne. Das heißt, so schön in der Brahma Sanghita, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. Nur durch die Augen der Liebe kann man Krishna wahrnehmen. Selbst wenn Yogis sich unglaublich bemühen mit, also wirklich, die haben ja wirklich Fähigkeiten, die wir uns nicht vorstellen können. Die können mit der Geschwindigkeit des Geistes durchs Universum reisen. Stell euch das mal vor, was die alles sehen können. Aber selbst solche Yogis können Krishna nicht näher kommen. Sie brauchen unbedingt, ja, die Augen der Liebe. Das ist wichtig. So, ja, wenn man Gemeinschaft dann pflegt, in der Gemeinschaft von Devotees und von, in den Bereich der Bhakti reinkommt, dann kommt an einer Stelle etwas auf, was sehr, sehr wichtig ist. Seht mal, wir in unserem materiellen Leben, wenn wir bestimmte Anreize bekommen, dann gehen in uns bestimmte Abläufe ab. Im spirituellen Leben gibt es auch Anreize, die sogenannte Udipans, die in uns etwas entstehen lassen können. Prabhupada hat immer zum Beispiel gebraucht, was mir durch den Kopf geht. Du kannst einen gewöhnlichen Hund, sagte Prabhupada einmal, auf den Königsthron setzen. Und er fühlt sich da bestimmt auch geehrt, wenn er eine Krone und einen Hermelinmantel bekommt. Aber wenn du einen Schuh wirfst, das ist so ein starker Anreiz, dass der vom Thron runterspringt und auf den Schuh springt, als wäre nichts mit seinen Königswürden da. Das sieht man oft in der sehen wir oft in unserem Leben, wenn man dann die alten Anreize kommt, also Musik vielleicht von früher oder ihr wisst den Anreiz der ich werde das gar nicht so genau ausdrücken, mit dem anderen Geschlecht, das hat schon die größten Leute vom Sockel geschlagen. Nicht? Dann gibt es eben diese Reaktionen, die man kennt, diese bedingten Reaktionen. So gibt es auch, gibt es verschiedene Anreize, zum Beispiel widerstrebende Meinungen. Das läuft immer den gleichen Bach herunter, die Diskussion, wenn man da nicht klein beigibt, irgendwann mal. So, diese Anreize führen uns immer wieder ins materielle Leben herein, ins materielle Diskussionen und so weiter. Wir sind einfach bedingte Seelen. Man muss das einfach mal klar so sagen und auch sagen dürfen. Ich hoffe, das ist erlaubt in Zürich, wo so viele selbstverwirklichte Seelen dahergehen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, was für Udipans sich in unserem Leben einfinden. Nicht? Und Devotees vermeiden wie die Pest die Streitereien unter Devotees, weil das bringt einen ins materielle Leben zurück. So, wir brauchen gute Udipans. Udipans wie der heiligen Namen Krishnas. Krishnas Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass er durch die Liebe seiner Devotees kontrolliert wird. Wir brauchen Krishnas Ornamente, wird oft gesagt. Gestern war Subhadras Krone ja sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie euch aufgefallen. Heute ist sie natürlich auch sehr schön, die Krone von Subhadra Devi. Und so. Oder wie, ich fand es gestern so nice, wie Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Also ich möchte euch wirklich hinweisen, das ist ein ganz, ganz besonderer Devotee des Herrn. Der hat den ganzen Tag im Auto, wir haben ja diese Autofahrt gemacht, dann saß er da vorne und sang also die ganzen schönen Vaishnava-Lieder mit großer Begeisterung. Manchmal ist seine Hand zu Krishna geflogen. Zeigepal eingestanden. Hier sind die Devotees hier. Lass uns mal jetzt ein bisschen was von der Schwingung in unser Herz reinnehmen. Und wir kamen jedenfalls an in Zürich. Und ich wollte gleich ins Bett gehen, weil wir waren 10 Stunden ungefähr gefahren insgesamt. Und das war also ein bisschen viel nach so einer Sommertour. Und dann merkte ich, wie er da so entspannt auf seinem Stützstock steht und in den Himmel schaut. Und dann wollte ich natürlich nicht gleich ins Bett gehen, sondern wissen, warum schaut er so in den Himmel? Was gibt es da zu sehen? Ich sehe nur einen Herbst. Sagte Maharaj, autumn is the best season. Also der Herbst ist einfach die beste Jahreszeit. Ja, Maharaj. Ich wusste natürlich, wo das jetzt hingeht, weil ich habe ja den Nektar der Hingabe gelesen. Und dann sagte er so vor sich, you mean because it's such a fresh atmosphere, isn't it? Man sieht so klar den Himmel und die Nachtsterne. Ne? Und wie es so ist, schaut man so lächelnd an. Autumn is the best season. Krishna performs his best Lila in autumn. Ne? Ja, und wir haben ein bisschen gesprochen über den Nektar der Hingabe, wo Krishna beschrieben wird. Und mir fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen. Es ist sehr wichtig, sich richtig inspirieren zu lassen im Leben. Nicht durch diese, der Herbst ist wirklich der schönste Zeit. Hier tut unser Herr sein bestes Lila ausführen, wo auch die Seelen dieser Welt, da sind immer Seelen aus dieser Welt dabei, die das erste Mal Krishna begegnen im Rasa Lila. also in dem Kreistanz. Und ja, ich denke, man muss, es wird auch so erwähnt, die Jahreszeiten sind für den Devotee, das wird als letzter Punkt gemacht vom Bhaktivinoda Thakur, auch die Udipans, die einen erinnern an Krishna. Ne? Das ist sehr wichtig. Wir müssen sehen, wie die richtigen Udipans in unserem Leben hereinkommen und wir von Krishna langsam erfüllt werden in unserem Herzen. Sehr wichtig. Hare Krishna, ich hoffe, dass ihr ein bisschen aus meinen doch etwas unzusammenhängenden Äußerungen einen Nutzen ziehen könntet. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen viel gefahren bin in der letzten Zeit. Es waren aber sehr schöne Programme gewesen. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Heute Morgen kann ich leider keine Fragen annehmen, weil wir einen ziemlich genau festgelegten Tag vor uns haben. Ich möchte euch aber ganz herzlich einladen, um 1.30 Uhr in Zürich zu erscheinen, zur großen Segnung. Wir wollen Bhaktya Unmukhi Sukriti verteilen, sage ich das richtig? Dinge, die bei den bedingten Seelen zu Bhakti führen können, und das, ja, die sollen einfach den heiligen Namen hören, die Züricher heute, dass ihr schlummerndes Krishna-Bewusstsein erweckt werden kann. Ja, das heißt, für die werden wir diese Dinge. Naja, der heilige Name ist mehr als nur ein Sukriti, aber geht so in die Richtung. Gut, dann alles Liebe und Gute für euren heutigen Tag. Möge dies der beste Tag in unserem Hingebungsvollen. Ein Gottbruder von mir sagt immer das so: Ich sehe diesen Tag entgegen als meinen besten Tag im hingebungsvollen Dienst. So sagt er am Morgen. So, heute wollen wir Krishna wieder schön dienen. Und ich bin sehr froh, wieder im Züricher Tempel gelandet zu sein, nach dieser wirklich intensiven Sommertour. Und freue mich also sehr auf den Harinam und möchte euch alle ganz herzlich bitten, das einmal zu erleben. Selbst wenn man als Beistehender da einfach am Rande steht und mal schaut, wie dieses große Wunder der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins stattfindet, ist etwas sehr Schönes. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sisi sofort. Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai. Yeah. Go Premanandi Hari Hari Bo.